Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Sind Sie schon mal online, also im Internet oder bei den sozialen Medien beleidigt worden? Nein? Dann scheinen Sie großes Glück gehabt zu haben, denn einer Studie des Netzwerks Hass im Netz zufolge hat bereits jede zweite Person in Deutschland diese Erfahrung schon mal gemacht. Weit mehr, konkret fast 90% der Befragten teilen den Eindruck, dass Hass im Netz, das sogenannte Hate Speech, in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Und trotz dieses eher unangenehmen Starts, willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Eines scheint damit schon festzustehen, im Netz spielt sich immer mehr und öfter Übles ab. Dass viele Menschen bereits von asozialen Medien sprechen, hat offenbar einen durchaus berechtigten Hintergrund. Warum ist das so? Wer beteiligt sich daran? Beeinflusst das unsere Gesellschaft? Und wenn ja, wie? Vielen Menschen bereitet das jedenfalls Sorgen. 3/4 der Befragten befürchten einen Einfluss von Hate Speech auf die Gewalt im Alltag. Übrigens sind insbesondere junge Menschen von Hate Speech im Netz betroffen. 39% der unter 25-Jährigen klagen jedenfalls darüber. Es gibt somit viele Fragen und großen Bedarf nach Erklärungen. Wer ist mein heutiger Gast, der da all das leisten soll? Nach dem Studium der Journalistik und mit dem Hauptfach Kommunikationswissenschaft und den Nebenfächern Politikwissenschaft, Soziologie und Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitete Professor Dr. Nina Springer als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Münchner Institut für Kommunikation und Medienforschung. Dort promovierte sie auch zum Thema Kommentarfunktionen auf Online-Nachrichtenseiten. Bis 2018 übernahm sie Lehrtätigkeiten in München und hatte weitere Stationen als Gastdozentin in Helsinki, Singapur und Jerusalem. Im Winter 2017-18 war sie als Gastwissenschaftlerin am Berkman Klein Center for Internet and Society an der Universität Harvard tätig, ehe sie nach Schweden wechselte. Seit Oktober 2021 ist sie Professorin für Kommunikationswissenschaft mit dem Schwerpunkt Journalismusforschung am Institut für Kommunikationswissenschaft der Universität Münster. Ein letzter Punkt: von 2018 bis 2020 war sie Vorsitzende der Fachgruppe Journalistik, Journalismusforschung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Frau Springer.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Springer, ich habe in meiner Anmoderation viel von Hate Speech gesprochen. Für viele mag das mittlerweile ein alltäglicher Begriff sein, für viele wiederum auch nicht. Versuchen wir uns vielleicht erstmal mit einer Definition. Was verstehen Sie unter Hate Speech? Unter Hassrede auf gut Deutsch.
Hate Speech ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. So würden wir die Definition in der Wissenschaft verwenden.
Das heißt, es geht immer um Gruppen, geht es nicht um einzelne Personen? Oder kann ich auch gegenüber einzelnen Personen Hate Speech artikulieren?
Hassrede bezieht sich auf bestimmte Charakteristika einer Person, weil diese Person zu bestimmten Gruppen zugehörig ist oder sich fühlt. Also sei es der biografische Hintergrund, das Geschlecht etc. Das heißt, der Kommentar selbst kann sich natürlich auf ein Individuum beziehen oder ein Individuum angehen, aber schlussendlich adressiert dieser Kommentar, wenn er Hate Speech enthält, entsprechend diese Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe.
Können Sie vielleicht mal ein oder zwei Gruppen nennen? Sie haben gerade gesagt, biografisch beispielsweise oder Geschlecht. Können Sie da mal konkret zwei Gruppen nennen, die das auch durchaus schon erfahren haben?
Personen mit Migrationshintergrund, People of Color, Geschlecht spielt eine Rolle. Also Frauen werden anders angegangen als Männer beispielsweise.
Hate Speech, Sie sagen gruppenbezogen und so weiter. Was ist dann der Unterschied? Ich will mich am Anfang noch so ein bisschen in den Definitionen und auch der Abgrenzung von anderen Begriffen versuchen. Was hat das zum Beispiel mit dem vielleicht etwas altmodisch klingenden Begriff Beleidigung oder Hetze zu tun? Ist das alles in einem Topf zu sehen oder sehen Sie da Unterschiede?
Beleidigungen können sich auf eine konkrete Person beziehen, ohne dass ich diese Merkmale anspreche, auf die sich Hate Speech beziehen würde, ne? Aus dem Alltags, aus der Alltagskommunikation, wenn wir im Verkehr sind, beispielsweise, Verkehr ist ja immer ein gutes Beispiel dafür, wenn Menschen wütend werden.
Und das kennt jeder von uns, vermute ich.
Genau, da sind vielleicht manchmal, möglicherweise auch bei mir im Auto, entsprechende Ausdrücke gefallen. Von daher, man kann natürlich eine Person auch angehen auf Basis dieser gruppenbezogenen Merkmale, aber das hat ja eine ganz andere Klasse von Delegitimation, von Herabwürdigung, von Herabsetzung.
Das heißt, im Auto, da richtet sich meine Wut, ich will jetzt gar nicht von Hass sprechen, sondern meine Wut gegen eine konkrete Person, die konkret falsch abgebogen ist oder nicht geblinkt hat oder was auch immer. Da geht es dann weniger um dieses Gruppenspezifische.
Genau.
Okay. Und Hetze, um noch einen weiteren Begriff einzuwerfen, wie würden Sie das abgrenzen oder eben auch nicht?
Hetze kann definitiv ein Bestandteil von Hate Speech sein, ne? Der Bestandteil der Volksverhetzung beispielsweise, wenn ich gegen bestimmte Gruppen hetze, beispielsweise aufgrund ihrer religiösen Orientierung.
Ich habe noch zwei weitere Begriffe in petto, um am Anfang klar zu kriegen und auch allen, die uns zuhören, klar signalisieren, worum wir uns heute vor allem kümmern wollen. Was ist beispielsweise mit Cybermobbing oder Fake News? Vielleicht können Sie da auch noch mal schauen, wie das oder uns erklären, wie das miteinander zusammenhängt.
Cybermobbing wäre im Prinzip eine längere Form von Verfolgen, also dass man verfolgt, was eine Person online macht und entsprechend diese Person immer wieder attackiert oder über diese Person spricht, also ein dauerhafter Zustand oder ein Zustand über eine längere Zeit.
Das heißt, da ist eher die zeitliche Komponente wichtig und weniger diese gruppenspezifische?
Genau.
Okay.
Fake News. Naja, das ist so ein Begriff, den ich ungern verwende, weil der politisch extrem aufgeladen ist, ne? Der ist lanciert worden zu einem bestimmten Moment, nämlich dass ja politisch-ideologisch man beispielsweise Medien delegitimieren möchte. Deswegen versuche ich, den Begriff zu vermeiden. Ich finde, der bringt uns auch nicht wahnsinnig viel. Wir würden in der Wissenschaft dann eher mit den Begriffen der Disinformation oder Missinformation sprechen, also vor allem mit der Desinformation. Auch das kann natürlich Teil von solchen Angriffen sein, ne? Wenn ich bewusst falsch Aussagen über eine Person verbreite, beispielsweise um einen bestimmten auch politischen Zweck zu verfolgen.
Wir beschäftigen uns auf jeden Fall heute, soweit habe ich das verstanden und hoffe ich alle auch, die uns zuhören. Es sind viele Begriffe, die kursieren, aber wir kümmern uns heute hauptsächlich um Hate Speech, um Hassrede und wissen jetzt auch so die Unterschiede zu den anderen Begriffen. Seit wann gibt es eigentlich dieses Phänomen? Ist das erst vor einigen Jahren aufgetaucht, so in der Gesellschaft insgesamt, oder hat jemand diesen Begriff erfunden? Seit wann gibt es dieses Phänomen und auch den Begriff, der das Phänomen charakterisiert?
Das Phänomen selbst, würde ich sagen, gibt es vermutlich schon so lange, wie es gruppenbezogene Kommunikation gibt unter Menschen. Hate Speech als Begriff selbst ist natürlich mit der digitalen Kultur in unseren Alltag eingezogen. Ich finde den Begriff auch wenn er so unscharf ist, doch sehr nützlich, weil wir, glaube ich, ein gemeinsames, geteiltes Verständnis darüber haben, was das genau ist, worüber wir reden. Und schlussendlich würde ich das Argument machen, ist das für Personen, die Hate Speech erleben oder auch Cybermobbing erleben oder Trolling, ja irgendwie auch wurscht, ob das verschiedene analytisch abgrenzbare Phänomene sind, ne? Sondern die Personen erleben das als Schädigung ihrer Persönlichkeit oder auch ihrer Arbeit, wenn wir über PolitikerInnen, SportlerInnen oder JournalistInnen reden. Also deswegen benutze ich auch ganz gern den Begriff der kommunikativen Gewalt. Also nicht nur Worte, sondern auch Bilder, ne? Auch Memes können verletzend sein, können Menschen schädigen. Deswegen, das ist gut, wissenschaftlich abzugrenzen, worüber wir uns unterhalten. Und es ist auch natürlich wichtig im Bereich beispielsweise des Rechts, worüber man entscheidet. Im Alltagsgebrauch finde ich den Begriff sehr sinnvoll und würde auch immer argumentieren dafür, dass es für die Betroffenen selbst entsprechend ja auch als entsprechende Schädigung erlebt wird und daher auch als irgendwie diese ganzen Phänomene, die Sie erwähnt haben, auch ein gemeinsamen Kern haben. Ne?
Wenn ich das richtig verstanden habe, Frau Springer, ist das Phänomen an und für sich dann durchaus alt. Nur es ist jetzt durch die sozialen Medien nochmal verstärkt worden und hat dann diese begriffliche Wendung auch bekommen, Hate Speech. Aber es gibt natürlich auch wahrscheinlich sowas wie analoges Hate Speech und das auch schon sehr viel länger, oder?
Genau. Ich denke schon allein, wenn man über die Verbreitung von Verschwörungstheorien, ne, gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen spricht, das ist ja ein uraltes Phänomen, das vor allem auch Menschen jüdischen Glaubens beispielsweise betrifft und trifft.
Und hat es, wir kommen auf Details dieses Aspekts, den ich jetzt nenne, sicherlich noch zu sprechen, aber so insgesamt hat das Phänomen Ihrer Beobachtung nach durch die sozialen Medien nochmal eine neue Dimension erfahren?
Davon kann man sicherlich sprechen, ne? Weil die sozialen Medien ja eine Plattform für viele Menschen sind. Also selbst wenn nicht alle Menschen auf sozialen Medien sind, so hat doch meine Aussage, wenn ich dort eine Aussage poste, automatisch eine gewisse Reichweite, die sie in meinem Auto nicht hat beispielsweise.
Und die derjenige oder diejenige wahrscheinlich auch sucht, diese Reichweite. Denn ich meine, wenn ich mich äußere, dann habe ich ja mutmaßlich auch Interesse daran, dass es möglichst viele mitbekommen, oder?
Genau, also vor allem, wenn ich das Ganze strategisch oder systematisch mache, ne? Wenn man zum Beispiel an Wahlkämpfe denkt und die Beeinflussung von Wahlkämpfen, dann ist natürlich mein Ziel, dass ich die Leute erreiche, die gerade auch noch keine Meinung haben, ne? Also diese öffentliche Meinung zu beeinflussen.
Ich habe neulich in einem Beitrag gehört, Frau Springer, dass gerade vor Großereignissen, ich denke an Olympische Spiele, ich denke aber auch an Bundestagswahlen, die Zahl entsprechender Äußerungen oder die Menge an Hate Speech praktisch drastisch zunimmt. Ist das auch Ihre Beobachtung? Und wie lässt sich das, ich habe zwar eine Vermutung, warum das so sein könnte, aber mich würde auch Ihre Einschätzung dazu interessieren. Warum ist das so? Also erstens, stimmt es und warum ist es so?
Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil es dann einen ganz konkreten Punkt gibt, eine konkrete Situation, ein konkretes Event, über das man sich unterhält, über das man sich auch öffentlich auf sozialen Medien unterhält und das entsprechend auch emotional ist für Menschen. Ne? Also Fußball-M als Beispiel.
Oder auch Bundestagswahlen. Das heißt, da geht es möglicherweise auch um, weiß ich nicht, ja, Einflussnahme. Spielt das auch eine Rolle, was man für Motive mit Hate Speech verbindet? Das eine ist ja möglicherweise eine stumpfe Beleidigung, aber auch Einflussnahme. Spielt das alles eine Rolle? Was wissen Sie überhaupt über die Motive von Hate Speech?
Da ist immer die Frage, was man sich als Event auch anschaut, ne? Wenn es zum Beispiel um sowas wie ein Sportevent, also nehmen wir mal die Fußball-EM, die ja gerade erst vorbei ist. Da ist es sicherlich auch so einen Druck abzulassen. Also das ist ja ein Event, das viele Leute sehr mitnimmt emotional. Und da muss man auch viel bearbeiten. Also insofern ist das sicherlich, seine Wut rauszulassen, denn man spricht ja immer so von der Ventilfunktion. Das ist sicherlich ein Teil davon bei genau diesen Events. Bei politischen Events geht es natürlich eher darum, dass man Einfluss nehmen will, dass das auch die eigene kleine Sphäre verändert. Also man da auch entsprechende, sozusagen empowernde Momente erlebt. Zumindest wenn man jetzt noch in einem Rahmen denkt, der noch keine Rechtsproblematik tangiert. Und ansonsten geht es natürlich auch um instrumentelle Einflussnahme, auch durchaus die finanziell beispielsweise motiviert sein kann, ne? Wie man das über das politische, das sogenannte politische Trolling beispielsweise sehen würde, wo Leute ja auch tatsächlich Geld damit verdienen können, wenn sie in den entsprechenden sogenannten Trollfabriken arbeiten.
Mhm. Welche Personen äußern Hate Speech oder Hassrede? Was weiß man, auch wenn Sie jetzt keine Juristin sind oder auch keine Polizistin, aber was weiß man, was wissen Sie über die Täter? Wer steckt dahinter? Sind das bestimmte Gruppen oder kann man das nicht so sagen? Ist das die Gesellschaft, die dahinter steckt?
Auch da würde ich wieder sozusagen die konkrete Situation anschauen. Auf der einen Seite gibt es natürlich Leute, die sozusagen die originären Trolle, beziehungsweise die trollen. Das Klassische, ich gehe in die sozialen Medien, um irgendwie Leute aufzustacheln. Also hüpf mal rein in eine Konversation, mach die irgendwie kaputt und verschwinde dann auch wieder. Und auf der anderen Seite würde ich das nochmal abgrenzen von Menschen, die eben politische Ziele verfolgen beispielsweise oder ideologische Ziele verfolgen. Von den Leuten, die trollen, da zeigen sozialpsychologische Studien, dass das einfach Menschen sind, die höher scoren sozusagen auf Persönlichkeitsmerkmale wie Narzissmus, Machiavellismus, Sadismus.
Also die zu diesen Charaktereigenschaften neigen, Narzissten oder Machiavellisten, die sind eher in diesen Tätergruppen vertreten?
Das sind ja auch die Leute, die sozusagen sich draußen exponieren, ohne dass es ihnen was ausmachen würde, wenn sie selber auch angegangen werden. Ne? Also das ist ja so auch so ein regulierendes Element der Öffentlichkeit. Genau, und bei den ideologischen Angriffen, es gibt eine ganz interessante Studie von der Universität Bielefeld, die haben ja ein Zentrum für Konfliktforschung und die haben in zwei Studien JournalistInnen beispielsweise befragt, nachdem, wo sie diese Angriffe verorten. Und das Sample ist zwar nicht repräsentativ, aber da haben die überwiegende Mehrheit von JournalistInnen gesagt, dass die Angriffe von politischer rechter Seite kommen, also dass sie politisch motiviert sind, die Angriffe, die sie in ihrem Alltag erleben, und dass das überwiegenderweise von rechter Seite ist.
Über die Motive haben wir jetzt ein bisschen was erfahren. Ich hatte in meiner Anmoderation auch gesagt, dass viele junge Menschen davon betroffen sind. Was sagt uns das, weil sie öfter in sozialen Medien unterwegs sind und dadurch die Wahrscheinlichkeit auch höher ist? Oder sind sie per se auch immer, zumindest meistens, Opfer und werden ganz gezielt auch angesprochen mit Hate Speech und leiden entsprechend auch darunter? Also sind junge Menschen da besonders betroffen und auch in Gefahr?
Ich würde tatsächlich erstmal mit der Frequenz argumentieren. Also das sind ja die Nutzenden der sozialen Medien, die jungen Leute. Ich denke auch, dass sehr hochspannend, das ist ja so die erste Generation, die wir jetzt sehen, die mit sozialen Medien auch aufgewachsen ist. Ne? Also wenn wir drüber nachdenken, wie wir uns so auf dem Schulhof unterhalten haben, das ist ja jetzt tatsächlich auch online für die jungen Menschen verfügbar, wenn das auf sozialen Medien gepostet wird. Von daher ist es für mich gut erklärbar, warum es vor allem junge Menschen betreffen kann.
Was weiß man aber über andere Auffälligkeiten, auch mit Blick auf die Täter und Opfer? Also gibt es beispielsweise regionale Unterschiede in Deutschland oder gibt es Fragen des Geschlechts oder des Bildungsniveaus auch? Wo gibt es vielleicht so typische Charakteristika, wenn man sowohl auf die Täter guckt als auch auf die Opfer?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ja trotzdem, dass das alles so einen gemeinsamen Kern hat, eben haben wir, finde ich, im Gespräch auch immer wieder gemerkt, ne, dass man sich eigentlich immer den Auslöser anschauen muss, um was es da geht. Ich glaube, ein bisschen klarer wird das Profil bei den Betroffenen. Ich habe selbst Studien mit JournalistInnen durchgeführt, die betroffen waren von Hate Speech und die auch sagen, dieses Opfer, also den Begriff des Opfers möchten sie nicht so gerne für sich verwenden. Ne? Deswegen spreche ich immer gerne von Betroffenen vielmehr. Und da sehen wir aus Studien ein relativ klares Profil von Leuten, die ein höheres Risiko haben, online unsicher zu sein. Das sind eben Menschen beispielsweise mit Migrationshintergrund, Frauen auch, vor allem sozusagen mit schwereren Formen von beispielsweise Beleidigungen oder Androhungen. Ne? Dann auch, es gibt eine super interessante Studie aus dem Guardian, wo die haben 70 Millionen NutzerInnen Kommentare ausgewertet. Und die haben sich dann die 10 Leute angeschaut, die am meisten und die 10 Leute, die am wenigsten, die nennen das Author Abuse, also sozusagen missbräuchliche Äußerungen erfahren haben. Und die 10 mit den wenigsten oder mit der geringsten Anzahl, das sind alles Männer. Und die 10, die das am häufigsten abbekommen haben, das sehen wir eben Frauen, das sehen wir Menschen mit bestimmten religiösen Orientierungen, sexuellen Orientierungen, genau, und People of Color.
Jetzt haben Sie schon einiges auch uns erläutert, was die Motive betrifft. Es kann eine Ventilfunktion haben, es geht vielleicht um Einfluss, versuchte Einflussnahme, es geht auch um Geld, vielleicht gibt es auch mal politische Hintergründe. Kann es aber auch sein, wohlgemerkt, dass auch manche der Täter sowas wie wie einen Hilferuf aussenden, weil sie um Aufmerksamkeit ringen, weil sie sich mal zeigen wollen, weil keiner von ihnen Notiz nimmt. Ich will das jetzt gar nicht verharmlosen, bitte nicht falsch verstehen. Aber gibt es darüber so grundsätzliche Erkenntnisse, dass das auch mal vorkommen kann, wenn auch nicht die Regel natürlich?
Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich habe da auch so ein Format vor Augen, oder es gibt ja Formate, wo JournalistInnen bzw. Betroffene nach Hause zu den Leuten fahren. Und da waren auch durchaus Leute dabei, die total überrascht waren. Also Leute, die zum Beispiel so die Internetkommunikationsnormen noch nicht so gewahr haben. Habe ich ein ganz konkretes Bild vor Augen von der älteren Frau, die ganz überrascht war, dass ihr Kommentar die Journalistin so getroffen hat. Also kann sicherlich vorkommen. Ich denke, im Großen und Ganzen ist das aber nicht die Mehrheit der Menschen. Wenn ich das Internet nutze für so einen Sinn, dann mache ich das oft auch
im Normalfall schon, ja, ganz ja. Bewusst auch. Ne? Eine Studie, zumindest die ich gefunden habe, Frau Springer, des Statistischen Bundesamts, hat ergeben, dass 80% derjenigen, die Hate Speech im Internet wahrgenommen haben, politische Ansichten als Hauptursache ausmachen. Kann man also so weit gehen, dass Hate Speech möglicherweise einen Einfluss auf politische Meinungsbildungsprozesse hat und vielleicht sogar einen Einfluss auf Politiker selbst? Oder würden Sie sagen, ja, das geht mir jetzt zu weit? Oder halten Sie das durchaus in der Motivlage, aber auch in den Ergebnissen für denkbar?
Absolut. Also das wäre für mich auch so der Kern von Hate Speech. Es gibt ganz spannende Studien, die auch darauf hinweisen, dass es schlussendlich auch darum geht, dass bestimmte Gruppen ihre Privilegien nicht verlieren wollen. Ne? Und entsprechend, wir haben ja in Deutschland oder in Demokratien keine Zensur der Informationen. Und was mache ich, wenn ich möchte, dass bestimmte Themen zum Beispiel nicht mehr angesprochen werden oder dass bestimmte Rahmungen in Berichterstattung zurückgenommen werden, dann gehe ich eben über diese öffentliche Diskussion und versuche beispielsweise JournalistInnen die Selbstzensur zu zwingen, also dass sie bestimmte Themen auch nicht mehr anfassen. Das geben JournalistInnen auch durchaus an in Befragungen, dass sie sich da bedroht fühlen und auch sich fragen, sollte ich das Thema wirklich weiter betreiben, wenn es mich und zum Beispiel auch meine Familie entsprechend so verfolgt.
Wenn es auch um politische Einflussnahme, ich will auf meine Frage nochmal zurückkommen, geht. Meine Frage nochmal, könnte das auch auf Politiker selber dann einen Einfluss haben oder will man zumindest als Täter, dass es einen Einfluss hat, also dass da ganz dezidiert politische Positionen verbreitet werden oder andere mundtot gemacht werden, wie auch immer?
Ja, ich glaube, das Selbstzensur-Argument kann man ja gleichermaßen auch für PolitikerInnen umformulieren. Also ist auch die Frage, ob manche Personen auch gar nicht mehr in die Politik gehen wollen als Berufsfeld, wenn sie sozusagen sich ausrechnen können, dass sie mit höherer Wahrscheinlichkeit entsprechend auch betroffen sein können von eben kommunikativer Gewalt. Und dann gibt es ja auch klare Bestrebungen von rechts, dass man das, wie die immer sagen, den Raum des Sagbaren ausweiten wollen, ne? Also auch eine andere Kommunikationskultur erschaffen wollen durch ihre Art von Politik.
Ich habe gerade schon in einer vorherigen Frage kurz nach möglichen, zumindest möglichen regionalen Unterschieden gefragt. Würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen und diese Frage vielleicht noch etwas erweitern sogar. Ist das eigentlich ein speziell, ich vermute mal nein, aber ich will die Frage dennoch stellen, deutsches Phänomen oder kennt man das auch aus anderen Ländern, Großbritannien, Frankreich, Italien, bleiben wir jetzt mal im EU-Raum oder ist das bei uns besonders ausgeprägt oder nein, ist es überall gleich?
Also ob das überall gleich ist, kann ich nicht zuletzt beantworten, aber es ist ein globales Phänomen, das auf jeden Fall. Wir finden ja auch Hate Speech-Forschung in ganz, ganz vielen Ländern. Und von daher gehe ich davon aus, dass das kein rein, oder genau, weiß ich, dass das kein rein deutsches Phänomen ist. Die Frage nach regionalen Spezifika, da ist natürlich auch, ich denke mal, die Fragen der politischen Kultur relevant. Ne? Wo sind auch so Epizentren, wo es gerade bebt. Für Hate Speech selbst ist das ja gar nicht so leicht nachzuvollziehen, wo die Leute herkommen. Ich finde aber super interessant, die Reporter ohne Grenzen, die erheben ja auch Angriffe auf JournalistInnen vor Ort. Also wir gehen jetzt raus aus dem Internet, rein in die reale Welt. Und da sieht man schon deutliche lokale Unterschiede, wo JournalistInnen sicherer sind in ihrem Arbeiten oder wo sie unsicherer sind. Und da können wir beispielsweise an die Hochburgen der Demonstrationen denken, wo es entsprechend unsicherer ist.
Gibt es ganz grundsätzlich einen Zusammenhang zwischen Hate Speech und politischer Orientierung? Sie haben es zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon angedeutet. Oder gibt es da klare Zusammenhänge oder sind sie dann doch nicht so klar? Es gibt überall rechts, links, Mitte, wie auch immer. Oder wie bewerten Sie das?
Ja, ich würde das im rechten und verschwörungsideologischen Milieu verorten, überwiegend.
Überwiegend. Das heißt, es gibt überall, aber da ist so ein, wie Sie es gerade nannten, so eine Art Epizentrum auch?
Genau.
Ich möchte noch eine weitere Studie zitieren, und zwar der Universität Leipzig aus dem Jahr 22. Da heißt es, dass rund die Hälfte der Internetnutzer aufgrund von Hassreden verstärkt darauf achten, was sie posten. Man könnte also meinen, dass Hate Speech sogar die Demokratie gefährdet oder zumindest daran kratzt. Würden Sie dem zustimmen oder würden Sie sagen, nein, so weit reicht's denn doch nicht?
Absolut. Also das ist eines der Grundziele von politisch-ideologischer Hassrede, dass man möchte, dass sich Leute aus Räumen zurückziehen. Ne? Sei es professionelle KommunikatorInnen, das können PolitikerInnen sein, das können JournalistInnen sein, aber das zieht sich auch durch die normale Userschaft.
Was kann es noch für weitere Folgen auch für die Gesellschaft haben? Also es kann durchaus Demokratie gefährdend sein, wenn ich sie richtig verstehe, daran kratzen, dass sich manche vielleicht auch aus dem politischen Raum zurückziehen oder sich mit ihrer Meinung zurückhalten. Was könnte es noch für die Gesellschaft auch bedeuten? Oder was zeigt sich jetzt schon auch an negativen Auswirkungen von Hate Speech?
Zu befürchten ist natürlich, dass die Kommunikationskultur, die wir kreieren und auch zulassen, nicht nur Online-Relevanz hat, sondern auch offline. Und dass ja, man befürchten kann, dass wenn sozusagen diese gewalthafte Kommunikationskultur Teil unserer Gesellschaft wird, ne, ist die Frage, wie weit ist der nächste Schritt, Leute auch anzugreifen. Also und im Alltag von JournalistInnen sieht man das ja auch, dass das ein großes Problem ist, dass die auf Demonstrationen angegangen werden, körperlich angegangen werden.
Das heißt, es kann durchaus sein, dass aus Verbalattacken auch körperliche Attacken werden. Das kann man zumindest nicht ausschließen. Und wir haben es ja auch schon öfter erlebt, dass das auf Demonstrationen aus dem Ruder läuft. Ich weiß nicht, ob man da sofort einen direkten Zusammenhang sehen kann, aber zumindest liegt der Verdacht irgendwie nahe, dass sich das hochschaukelt, oder?
Ja, es ist ja empirisch schwer sozusagen genau, wie Sie sagen, festzulegen auf, dass es Auslöser, dass es Folge, aber schlussendlich, glaube ich, ist es Teil des Nachdenkens über dieses Phänomen, dass wir auch alle dafür verantwortlich sind, wie wir miteinander umgehen, egal ob das jetzt kommunikativ ist oder auch körperlich.
Ich habe es zwischendurch schon mal gesagt und auch in Ihrer Vorstellung ausführlich darauf hingewiesen, Sie sind keine Juristin, auch keine Polizistin. Dennoch die Frage, wer muss Ihrer Einschätzung nach in die Pflicht genommen werden, Hate Speech Einhalt zu gebieten oder auch zu regulieren? Da ist sicherlich jeder Einzelne erstmal gefragt, vermute ich zumindest, aber was ist mit den Plattformen, was ist mit der Bundesregierung, was ist mit der EU oder alle zusammen?
Absolut, ich würde sagen, wir sind alle dafür verantwortlich, A, wie wir miteinander umgehen, B, wie wir reagieren, wenn wir sehen, dass gegen andere, dass andere angegriffen werden. Und schlussendlich ist es natürlich immer ein Balanceakt, gerade was die Regulierung angeht. Ne? Wir wollen Meinungsfreiheit, wir haben Grenzen für Meinungsfreiheit, auch historisch bedingt. Und da ist natürlich entsprechend sowohl die Politik gefragt als Gesetzesinitiative wie auch die Rechtsdurchsetzung. Und schlussendlich, glaube ich, alle müssen ihren Beitrag leisten. Das ist ja auch die Frage, wenn wir als Gesellschaft miteinander diskutieren wollen, wer bietet dafür die Infrastruktur? Also im Moment haben wir ja die mehr oder minder entweder noch die Möglichkeit, auf Nachrichtenseiten beispielsweise zu kommentieren, oder wir gehen in die sozialen Medien. Wenn das auf Nachrichtenseiten passiert oder auch in den sozialen Medien, reden wir immer von kapitalistisch organisierten Strukturen, also von Plattformanbietern, die damit schlussendlich Geld verdienen wollen. Und es gibt dann noch die öffentlich-rechtlichen Medien, ne? Aber die sind ja sozusagen auch finanziell jetzt nicht so ausgestattet, dass sie jetzt einfach mal so eine Zahl X an ModeratorInnen einstellen können. Also die Frage ist, wie wollen wir das als Gesellschaft auch organisieren? Und ich glaube, die Frage ist dringlicher denn je, weil wir ja sehen, wie schwer es auch manchmal ist, diese Plattformanbieter zu erreichen, wenn die ihren Sitz zum Beispiel außerhalb Deutschlands oder auch außerhalb der Europäischen Union haben.
Aber Sie wären schon dafür, dass man auch die Plattformbetreiber in die Pflicht nimmt. Ich meine, es gibt ja auch technische Möglichkeiten unter Umständen, auf bestimmte Begriffe zu reagieren. Oder man kann natürlich auf dem Standpunkt stellen, nein, die verdienen ja genug Geld damit, dann sollen sie halt genug Kontrolleure oder wie immer man die dann nennt, nachher einstellen, um das rauszufiltern, was da alles möglicherweise gepostet wird, oder?
Genau, die Plattformbetreibenden, zumindest wenn sie aus sozusagen auch liberaleren Demokratien stammen, wie den USA beispielsweise, haben die ja auch ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit, wie wir das hier haben. Einfach, wir haben hier die historischen Gegebenheiten, die wir berücksichtigen müssen. Und das war ja auch lange Zeit so ein Diskussionspunkt, wenn man jetzt zum Beispiel durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz den Plattformbetreibenden die Verantwortung dafür übergibt, Inhalte zu sperren, wie stellen wir sicher, dass sozusagen das nicht auch politische Entscheidungen sind? Und wie stellen wir sicher, dass überhaupt, also Plattformen selber haben ja nicht notwendigerweise einen Anreiz, Nachrichten zu sperren, die zum Beispiel extrem viel Traffic nach sich ziehen. Genau, das ist auf jeden Fall, ist es gut, glaube ich, dass das auch immer in der Aushandlung ist, wie wir damit umgehen wollen. Aber es betrifft uns alle. Also wir als Personen, die das lesen, die das melden können, Plattformen, die sich das anschauen müssen, etc.
Ich denke vor allem, so würde ich es mal betonen, an die Symbolik und auch an das Zeichen, was man damit aussendet. Wir beschäftigen uns damit, wir nehmen es ernst, wir versuchen eine Regulierung, wir nehmen euch in die Haftung, das zieht ja auch eine gewisse Berichterstattung nach sich und eine Aufmerksamkeit, die ja möglicherweise auch schon einen, vielleicht nicht komplett, aber einen leichten regulatorischen Effekt hat, oder?
Genau, Plattformen haben ja auch normalerweise Richtlinien, nach denen sie auch angeben, was ist das für eine Kommunikationskultur, die wir hier auf den Plattformen wollen. Nachrichtenorganisationen sind da ja zum Beispiel auch sehr, sehr deutlich, dass sie nicht jede Art von Kommunikation auf ihren Seiten unterstützen.
Kommen wir mal von der etwas größeren Ebene, also Netzwerkdurchsuchungsgesetz oder was auch immer für Gesetze da existieren oder auch die Plattformen regulieren. Aber was würden Sie jedem Einzelnen auch empfehlen? Es gibt ja zum Beispiel auch die Theorie, wenn man entsprechend angegangen wird, dass man sofort zu Counterspeech ausholt, also zur Gegenrede, oder dass man sofort bei der Polizei Anzeige erstattet. Was halten Sie von diesen beiden jetzt von mir genannten Gegenstrategien? Vielleicht haben Sie auch noch andere. Die beiden sind mir auf jeden Fall sofort eingefallen.
Ja, das ist immer so ein bisschen kontextabhängig. Ne? Es gibt auch den klassischen Satz, don't feed the trolls. Also wenn ich getrollt werde, sollte ich nicht notwendigerweise darauf reagieren, weil die Frage ist, ob das nicht nur Öl ins Feuer gießt und mich dann nachher so aufreibt, weil das ja auch das ist, was Trolle durchaus antreibt, ne? Dass andere Leute sich abarbeiten an ihren Kommentaren. Genau, von daher ist es, glaube ich, sehr kontextabhängig. Ich glaube, es ist immer gut, dass man sich austauscht mit Menschen, denen man nahesteht, wenn man das Gefühl hat, ich bin gerade betroffen, beispielsweise, dass diese Menschen einem zur Seite stehen können. Und natürlich, wenn man angegriffen wird, kann man das zur Anzeige bringen, ne? Da gibt es auch viele, viele Tipps. Beispielsweise würde ich gerne auf den Helpdesk der neuen deutschen MedienmacherInnen verweisen. Die haben eine tolle Übersicht über, was mache ich vorher, was mache ich während ich angegriffen werde und was mache ich danach. Und das finde ich sehr schön aufgebaut und gut nachvollziehbar. Einfach so eine Art Online-Beratung.
Wo finde ich das, wenn sich da jemand jetzt, der uns zuhört, für interessiert? Wo finde ich sowas?
Einfach Helpdesk Neue Deutsche MedienmacherInnen googeln oder in den Shownotes.
Oder in den Shownotes, okay. Aber da wird es dann ganz praktisch, wenn ich Sie richtig verstehe. Aber eine Anzeige bei der Polizei ist auch durchaus etwas, was man erwägen sollte, oder?
Tatsächlich, also man hat ja ein Laienverständnis, denke ich, davon, was strafrechtlich relevante Aussagen sind. Zumindest würde ich da eben auch so diesen Helpdesk beispielsweise konsultieren, wo auch die Rechtsnormen nochmal verständlich aus meiner Sicht und mit Beispielen dargelegt werden. Weil das Problem ist ja auch, dass das Teil der Strategie sein kann, dass man Rechtsdurchsetzungsbehörden lahmlegt, ne? Also Hate Speech oder Beleidigung, kommunikative Gewalt im Netz ist ja so ein bisschen was wie das Perfect Crime, weil es wahnsinnig kleine Straftaten sind und relativ schnell eine Behörde auch lahmlegen können, wenn es eine strategische Attacke ist. Ne?
Sie spielen auf etwas an, was ich auch tatsächlich als nächstes gefragt hätte. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, so, ich habe jetzt in den letzten Wochen 320 Mal eine Beleidigung erfahren, ich stelle 320 Strafanzeigen. Wenn ich mir das mal für die Bundesrepublik hochrechne, bei weitem ist natürlich nicht jeder betroffen, aber das kann ja tatsächlich unser Justiz- und Polizeisystem komplett lahmlegen, oder?
Ja, was kann ich sagen? Genau, das ist definitiv auch eines der Probleme, warum man auch sehen kann, dass auch Journalisten beispielsweise sehr besorgt sind, dass die Leute, die sie attackieren, straffrei im Prinzip ausgehen. Ne? Aber tatsächlich würde auch die neuen deutschen MedienmacherInnen würden zum Beispiel auch dazu raten, eher zu Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu gehen, denn als zur Polizei, weil einfach diese Schwerpunktstaatsanwaltschaften geschult darauf sind, diese Anzeigen auch entsprechend, mit denen auch entsprechend umzugehen. Ne?
Und davor sollte man auch nicht zurückschrecken, wenn es sich um anonyme Posts handelt. Denn das ist ja häufig auch eine Strategie, wenn ich das richtig verstanden habe. Da werden vielleicht auch manche mit den Schultern zucken und sagen, warum soll ich das überhaupt anzeigen oder zu einer Staatsanwaltschaft übergeben? Die kommen doch eh nicht dahinter. Ist anonym von irgendjemandem irgendwo gepostet? Oder würden Sie trotzdem sagen, nein, überlass das mal den Fachleuten, trotzdem Schwerpunkt Staatsanwaltschaft?
Das wäre zumindest meine Einschätzung. Es wird auch geraten, dass man am besten also einen Screenshot macht und dann auch den Kontext mit abbildet. Und ich denke, dass ja auch Staatsanwaltschaften dadurch lernen. Also sozusagen, wir lernen ja auch mit, wie so strategisch beispielsweise kommunikative Gewalt in die Welt gesetzt wird. Ne?
Das heißt, letztlich kommt es dann doch immer auf die einzelne Person an, die dann doch erstmal selber einschätzen muss, ob ich es lieber ignoriere, ob ich zu einer schnellen Gegenrede aushole und das irgendwie versuche in den Griff zu bekommen, oder ob ich zur Polizei gehe oder ob ich zur Staatsanwaltschaft gehe. Es kommt auf das einzelne Phänomen an, oder?
Ja, und auf die einzelne Person, ne? Also klar, ich glaube, es ist gut für uns als Gesellschaft, wenn wir zeigen, wir lassen das nicht einfach in diesem Raum stehen. Also wenn dagegen agiert wird, sei es durch dass die Plattformbetreibenden das auch unsichtbar machen, löschen, blockieren und dem, dass man auch entsprechend Rechtsschritte einschlägt. Und Politikerinnen beispielsweise, die müssen das tatsächlich nicht mal mehr einzeln melden, sondern da kann auch die Staatsanwaltschaft proaktiv dagegen vorgehen.
Sie haben gerade einen Begriff genannt, blockieren. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben Sie 2022 einen Forschungsartikel mit dem Titel Hass in Kommentaren, blockieren oder einmischen veröffentlicht. Wie würden Sie denn heute, auch wenn das vielleicht nicht für alles so gilt und so grundsätzlich, aber wie würden Sie denn diese Frage beantworten, blockieren oder einmischen?
Es kommt drauf an, welche Aussagen das sind. Also es gibt ja Menschen, die entsprechend einfach ihre Wut loswerden wollen. Da hat man auch in Studien ganz gute Erfolge damit gesehen, dass man diese Wut erstmal aufnimmt und sozusagen als Moderatorin dann auch schreibt, also sowas wie, ich sehe das, ich nehme das wahr. Also erstmal auch so ein bisschen beruhigend auf diese Personen einwirkt. Es gibt aber auch Dinge, die aus meiner Sicht ganz klar zu blocken sind, weil das einfach Meinungen sind, die wir aus gutem Grund nicht akzeptieren.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Hate Speech präventiv zu verhindern oder einzudämmen oder gar nicht erst zum Problem werden zu lassen? Oder das kommt einfach und ich habe gar keine Chance. Ich muss es dann über mich ergehen lassen und dann irgendwie reagieren.
Ich glaube, es ist ein langfristiges Projekt, ne? Also schlussendlich gibt es die sozialen Medien jetzt seit nicht mal einer ganzen Generation. Und wir müssen ja lernen, diesen kommunikativen Raum auch irgendwie normativ zu erschließen. Und schlussendlich glaube ich, dass jede Prävention gegen Hate Speech auch woanders ansetzen muss, als nur bei dem, wie wir miteinander kommunizieren. Das sind ja noch ganz andere Fragen, soziale Ungleichheit beispielsweise, ne? Von daher geht das aus meiner Sicht viel, viel weiter, als nur über konkrete Kommentarfelder zu sprechen oder wie wir uns da äußern. Und zum Dritten denke ich, das wird auch eine Weile brauchen, bis wir uns da eben auch drauf eingestellt haben, ne? Was wir in diesen Räumen als Gesellschaft akzeptieren können zu sehen und was nicht.
Mhm. Könnte denn beispielsweise, wir reden in diesen Tagen und Monaten und Jahren, kann man ja schon sagen, häufig auch über KI in ganz anderen Zusammenhängen, über künstliche Intelligenz. Aber könnte künstliche Intelligenz in irgendeiner Weise behilflich sein in diesem Zusammenhang? Sei es für die Plattform, sei es für die einzelnen Nutzer, sei es für die Betroffenen, wen auch immer. Also kann KI, wem auch immer, der Polizei, den Staatsanwaltschaften, da zur Seite stehen?
Tut's ja schon. Also KI ist implementiert in den Moderationstools, ne? Also das automatische Erkennen von beispielsweise Beleidigungen, das ist ja auch relativ, da wird schon viel dazu gearbeitet. Von daher ist es schon Teil von der Regulierung und Kontrolle der Kommunikation online. Schlussendlich glauben wir ja nach wie vor, dass trotzdem noch Menschen irgendwie in diesem Prozess involviert sein sollten, also dass wir KI nicht gänzlich überlassen wollen, was gesagt wird und was nicht gesagt wird auf diesen Plattformen. Aber es ist ein Teil des Prozesses.
Vor dem Hintergrund, den ich ja schon ein, zwei Mal ausgeführt habe, dass vor allem junge Menschen von Hate Speech betroffen sind, was raten Sie auch deren Eltern oder was raten Sie den Eltern, mit Blick auf deren Kinder, die ja alle soziale Medien nutzen, mutmaßlich und eben auch von Hasskommentaren betroffen sein könnten. Was würden Sie denen grundsätzlich empfehlen? Genau hinzugucken, das Gespräch zu suchen, was auch immer?
Schlussendlich, glaube ich, würde ich keinen Unterschied machen zwischen dem, wie ich mit Kindern über sowas online und offline rede. Also auf der einen Seite ist es immer gut, ins Gespräch zu gehen, wenn kommunikative Gewalt erlebt wird oder gesehen wird. Es ist gut, die Zivilcourage auch zu fördern und einfach ein Kind auch zu motivieren, solche Beiträge auch zu melden beispielsweise oder Freunden zur Seite zu stehen. Auch das zeigen Studien zu Coping mit sowas immer wieder, dass das soziale Netz ein ganz, ganz großer Punkt ist, ein ganz wichtiger Punkt, der ja, finde ich, gut selbst kontrollierbar ist, aber oder sozusagen sich ein soziales Netzwerk aufzubauen, das habe ich gut selbst in der Hand, so klingt es besser. Und entsprechend auch gemeinschaftlich Leuten beispielsweise zur Seite zu stehen, die sowas erleben. Das heißt, dass ich auch weiterverweise an Eltern, beispielsweise vielleicht auch andere Eltern. Genau, und ansonsten einfach auch, glaube ich, ist es wichtig, darüber nachzudenken und dem Kind bewusst zu machen, wie man auch selbst kommuniziert. Also wie man selbst auch gewaltfrei kommuniziert beispielsweise. Also es ist so ein, ich würde sagen, ein Rundum-Approach, den man da nehmen sollte und der sich auch nicht notwendigerweise aus meiner Sicht von Offline-Leben unterscheidet.
Die Faktenlage, Frau Springer, ist ja nicht besonders ermutigend. Ich habe am Anfang ein paar Zahlen genannt und man hätte ja irgendwie den Eindruck, dass es nicht wirklich besser wird, weil der Austausch über die sozialen Medien ist dermaßen massiv geworden und ich kann im Moment nicht erkennen, dass das weniger wird. Und das impliziert ja schon die Wahrscheinlichkeit, dass auch Hate Speech und alles, was damit zu tun hat, jetzt auch nicht unbedingt zurückgedrängt wird. Aber können Sie uns dennoch Hoffnung machen, vielleicht am Schluss gibt es Tatsachen, Trends oder auch Beschlüsse oder auch die KI, wo man das Gefühl hat, ja, es kommt auf jeden Einzelnen an und perspektivisch haben wir schon die Chance, uns dagegen zu stemmen und auch dagegen zu wehren und vielleicht, wenn auch nicht komplett, aber ein bisschen einzudämmen.
Ja, also da würde das greifen, was ich vorher auch meinte. Schlussendlich müssen wir langfristig denken und langfristig, also wir dürfen nicht so kurzfristige Evaluationen von Erfolgen machen aus meiner Sicht, sondern müssen erstmal auch die Alternative überlegen. Also was wäre denn, wenn es diese Räume nicht gäbe? So, und für mich wäre es zumindest in Teilen fast schon Rückschritt, ne, dass man zurück zu diesem Web 1.0 sozusagen geht, indem es einfach nur Webseiten gibt, die irgendwie Informationen in die Welt schicken. Aber natürlich geht es darum, dass wir als KonsumentInnen beispielsweise auch sinnvolle Entscheidungen treffen. Und ich finde, so das, was mit Twitter im Moment passiert oder jetzt X, zeigt das ja auch. Also die, beispielsweise das akademische Gezwitscher verlagert sich ja jetzt inzwischen auf andere Seiten, LinkedIn beispielsweise oder Ähnliches. Also die Nutzenden treffen ja durchaus auch Entscheidungen, wenn sie merken, das ist ein Raum, in dem ich eigentlich nicht mehr sein möchte. Und so ist zumindest meine Hoffnung, dass wir auf Dauer A einfach Normen ausbilden oder entsprechend auch dafür sorgen, dass diese Normen eingehalten werden von den Leuten, die teilnehmen an dieser Kommunikation, und B, dass ansonsten alternative Räume gefunden werden. Zumindest ich bin vorsichtig optimistisch, kann man vielleicht sagen.
Immerhin würde ich am Schluss sagen, ja, Hate Speech, meine sehr verehrten Damen und Herren, gruppenbezogene Kommunikation, die für die Betroffenen häufig sehr, sehr negativ ist. Nina Springer spricht in diesem Zusammenhang von kommunikativer Gewalt. Die Motive sind genauso vielfältig wie wahrscheinlich die Opfer und auch die Täter. Es geht häufig darum, einfach sich Luft zu machen, Einflussnahme auszuüben, vielleicht auch Geld, vielleicht auch politische Hintergründe, alles spielt da eine Rolle. Es hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, das durchaus demokratiegefährdend ist zumindest. Und das auch für unsere Kommunikationskultur definitiv kein Fortschritt bedeutet. Dennoch, Nina Springer ist vorsichtig optimistisch, weil eben auch durchaus erkennbar ist, dass wir uns als Gesellschaft dagegen wehren können und das tatsächlich auch tun. Mit Gesetzen, aber auch mit individuellen Maßnahmen. Wir sollten unsere Normen nochmal überdenken. Eltern sollten mit ihren Kindern ins Gespräch kommen und möglicherweise auch alternative Kommunikationsräume dann ausloten. Ich fand, das war ein sehr eindrucksvolles Gespräch. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Nina Springer.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.